Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir auf Verse aus Johannes 8, die Verse 23 bis 29. Johannes 8, 23 bis 29. Und er, nämlich Jesus, sprach zu ihnen: Ihr, nämlich zu den Juden, die nicht an ihn glauben, die ihn abgelehnt haben, ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr sterben werdet in euren Sünden. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr sterben in euren Sünden. Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen: Durchaus das, was ich euch auch sage. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er zu ihnen vom Vater sprach. Da sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nicht von mir selbst, nichts von mir selber tue, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Und darauf kommt es an, dass auch wir möglichst alle Zeit tun, was ihm gefällt. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du, Jesus Christus, deinen Sohn zu uns gesandt hast, in ihm selbst Mensch geworden bist und deine große Liebe zu uns allen bezeugt hast, in Wort und Tat. Und das ist das Großartige eben, Herr, dass du nicht nur Worte machst, die in sich selber aber auch schon machtungeschehen sind, sondern dass wir dieses Geschehen, dein machtvolles Heilshandeln in dieser Welt an uns, mit uns erleben dürfen, hautnah. Und dass wir immer wieder erleben müssen, zwar wie auch die Macht der Finsternis ganz besonders in diesen Tagen eine ganz reale und furchtbare ist, wie sie aber nichts ist gegen deine Macht der Liebe, gegen deine Schöpferkraft, mit der du uns, unser Leben, unsere Familien, unsere Gemeinde trägst und erhältst bis auf diesen Tag. Wir danken dir für alle, die du heute Morgen hierher geführt hast. Danken dir für alle, die von zu Hause mithören und mit uns verbunden sind und das vielleicht auch im Laufe der Woche und der weiteren Zeit noch tun. Lass uns alle reich gesegnet sein durch dein Wort, durch deine Gegenwart. Amen. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext hören wir heute einige Verse aus Kolosser 3, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 1 zum Thema biblische Skandalthemen. Kolosser 3, 18 bis 4, 1. Da schreibt der Apostel Paulus: Ihr Frauen seid untertan euren Männern, wie sich's gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Ihr Knechte, seid gehorsam in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wisst, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet, denn ihr dient dem Herrn Christus. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat, und es ist kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das erweist den Knechten, und wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Jede Menge roter Tücher haben wir in unserem heutigen Gotteswort. Da geht es im übertragenen Sinne zu wie in einer spanischen Stierkampfarena, wobei es dort so viele rote Tücher möglicherweise gar nicht gibt. Gleich der erste Satz ist ein Paradebeispiel dafür, klingt in vielen Ohren heute ganz ungeheuerlich, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Bei diesen Worten geht manchem heute sofort das Messer in der Tasche auf, um diese Seite mit dieser doch längst überholten und ärgerlichen Mahnung aus der Bibel herauszuschneiden. Dabei handelt es sich hier, liebe Geschwister, durchgängig um Ermahnungen, die wesentlich dem Frieden und dem Miteinander in Ehe, Familie und Gemeinde dienen. Auch einer ganzen Gesellschaft. Deshalb habe ich auch noch das Unterthema, eine Gesellschaft nach göttlichen Maßstäben. Eine Gesellschaft nach göttlichen Maßstäben. Es ist ja auffällig, wie Paulus so einer nach der anderen, einen Personenkreis nach dem anderen anspricht. Die Frauen, die Männer, die Kinder, die Väter, die Knechte, die Herren. So geht er so ziemlich alles durch im Prinzip. Zunächst ist im Blick auf diese Mahnungen und Weisungen, es sind ja nicht die persönlichen Weisungen des Apostels Paulus, es sind Gottes Weisungen an uns, festzuhalten, sie sind keinesfalls zeitgebunden oder beliebig. Das wird heute zwar ständig behauptet von bestimmten Leuten, die sich nicht dran halten wollen, aber völlig falsch. Und da sehen wir schon allein an der Formulierung, wie es sich im Herrn geziemt. Es ist ja ganz ausdrücklich nicht von einer weltlichen Ordnung die Rede. Es handelt sich um keine Ordnung, die sich aus der Sitte der damaligen Zeit ergibt, wird fortlaufend behauptet, nachweisbar vollkommen falsch. Nachweisbar. Frauen im Priesteramt zum Beispiel waren im heidnischen Umfeld sowohl zur Zeit des Alten Testaments wie zur Zeit des Neuen Testaments gang und gäbe. Die Gleichberechtigung der Frau war auch damals in der griechischen und römischen Kultur und Gesellschaft weit vorangeschritten. Die biblische Mahnung war eindeutig nicht zeitgebunden, sie widersprach radikal dem Zeitgeist, damals wie heute. In der Nummer 20 unserer Reihe Orientierung auf dem Weg der Nachfolge bin ich auf diese Thematik, zu der ja auch das Streitthema Frauenordination gehört, eingegangen. Deshalb will ich hier nicht alles nochmal ausführen, was dort bereits ausgiebig dargelegt ist. Die Begründung ist ausdrücklich nicht zeitgebunden, sie ist geistlich. Es heißt eben nicht, wie es sich geziemt, Punkt, und gemeint in der Welt, vor den Nachbarn, in den Augen der Vereinskollegen etc. Nein, es heißt, wie es sich geziemt in dem Herrn. Es geht also um die Mahnung zu einem Leben, das vor Gott Bestand hat. Wer sie nicht beachtet, diese Mahnungen, hat vor Gott keinen Bestand. Der kommt beim Herrn nicht an, nicht nur nicht gut, sondern überhaupt nicht. Das griechische Wort hier an dieser Stelle heißt eigentlich wörtlich ankommen, hinaufkommen. Also wer das nicht tut, kommt nicht zum Herrn hinauf, weil er nicht tut, was sich vor dem Herrn geziemt. Wir können mit dem Wort Gottes nicht einfach beliebig umgehen, auch wenn wir heute viele meinen, sie könnten das ungestraft tun. Das wird sich rächen, auf die eine oder andere Weise, sehr ernsthaft. Wir halten fest, es ist eine geistliche und zumindest für diese Weltzeit zeitlos gültige göttliche Ordnung. Es ist ganz wichtig, vor fast 25 Jahren habe ich in der Bibelstunde über dieses Wort gesagt, die evangelikale Welt ist dabei, die evangelikale, nicht die Volkskirchen, sondern die evangelikale, freikirchliche, freigemeindliche und so weiter Welt, ist dabei, hier auf breiter Front vor dem Zeitgeist in die Knie zu gehen und Gottes eindeutiges Wort außer Kraft zu setzen. Und heute, liebe Geschwister, 25 Jahre später, muss man sagen, die sogenannte evangelikale Welt hat hier den Abfall vom Wort Gottes längst nahezu vollständig vollzogen. Ich sage immer wieder im Blick auf die fortgeschrittene Endzeit, es gibt ja fast nichts mehr, was noch abfallen könnte. Im Blick auf die biblische Weisung oder Hinweis, dass der Antichrist nicht kommt, es komme denn zuvor der Abfall. Wir sehen auch daran, wie nah das Offenbarwerden des Antichristen möglicherweise vor der Tür steht. Der Abfall ist zumindest gefühlt fast weitgehend abgeschlossen. Was vor 25 Jahren noch kaum denkbar war, ist heute weitgehend durchgesetzt. Selbst in landeskirchlichen Gemeinschaften gibt es heute wie selbstverständlich Frauen im öffentlichen Predigtdienst und in der Gemeindeleitung. Frauen drängen auch in angeblich bibeltreuen Gemeinden an die Macht und die Männer weichen zurück und machen gute Miene zum bösen Spiel. Und neben eingeschlichene falsche Brüder, man muss sie leider zum Teil so nennen, Namen will ich hier nicht nennen, es gibt aber Prominente genug, die man nennen könnte, machen sich zu Befürwortern dieser ganz und gar unbiblischen Entwicklungen und beschleunigen und bejubeln den endzeitlichen Abfall der Gemeinde. Und damit will ich es mit dem Grundsätzlichen bewenden lassen. Ich hatte gesagt, diese Mahnungen sind von höchstem Wert für den Frieden in Ehe, Familie, Gemeinde, Gesellschaft. Ich wiederhole diesen Satz nochmal. Diese Mahnungen sind von höchstem Wert, von allerhöchster Bedeutung für den Frieden in Ehe, Familie, Gemeinde und Gesellschaft. Das erhält sich auch zum Beispiel im Blick auf die Frau sofort, wenn wir die wörtliche Bedeutung von unterordnen sehen, das heißt auf Deutsch nämlich eigentlich wörtlich übersetzt, unter einen Schutzschirm treten. Es geht hier in keiner Weise um eine Abwertung der Frau. Es geht auch nicht darum, dass sich eine Frau dem möglicherweise tyrannischen Diktat des Mannes bedingungslos unterwirft. Die Frau ist vielmehr eingeladen, sich dem Mann anzuvertrauen, eben unter seinen Schutzschirm zu treten. Wenn eine Frau sich nicht mehr unterordnet, ist es in der Regel ein Ausdruck dafür, dass sie ihrem Mann nicht mehr vertraut und deshalb unter seinem Schutzschirm hervortritt, weil sie meint, sich selber besser schützen zu können. Mit dieser Weisung entzieht Gott dem Kampf der Geschlechter in Ehe, Familie, Gemeinde und Gesellschaft die Grundlage. Gott ist den Entwicklungen der Zeit ja weit voraus. Bevor irgendeiner auf irgendeine dumme Idee kommt, hat der Herr schon längst Nein gesagt und begründet, warum. Diesen Kampf trägt seit Jahrzehnten die sogenannte Emanzipationsbewegung in alle Ebenen unserer Gesellschaft hinein. Und es ist dadurch extrem viel auf allen Ebenen zerstört worden. Ich will gar nicht anfangen, das aufzuzählen. Sind wir heute Abend noch beschäftigt. Wo wir hinkommen, wenn diese göttlichen Ordnungen durcheinander geraten, sehen wir allenthalben. Dann haben wir auf der einen Seite herrschige Mannweiber, von denen oft nur noch wenig Weibliches ausgeht. Und auf der anderen Seite haben wir sockenhäkelnde Waschlappen, auf die ihre Frauen bei Licht betrachtet, wahrscheinlich häufig genug nur noch milde und mitleidig lächelnd herabblicken. Werner de Boer, er war ab 1946 Oberkirchenrat der Mecklenburgischen Landeskirche, schrieb in der Wuppertaler Studienbibel: Seht euch Ehen und Häuser an, wo die Frau regiert und der Mann sich unterordnet. Weder das Haus noch die Frau selber werden dabei gedeihen. Ich rede nicht dem Macho-Männer-Dasein das Wort. Dem widerspricht dann auch gleich der nächste Vers, den wir dann anschauen werden. Muss aber vorher noch sagen, ich staune da immer wieder und verstehe nicht, warum sich manche Frauen Machos als Freunde raussuchen und sich dann wundern, wenn sie Machos als Ehemänner haben. Für die sie gerade gut genug sind, die Pantoffel und das Bier zu holen und dem Herrn im Fernsehsessel noch die Fernsehbedienung zu reichen. Aber der Volksmund sagt, wie man sich bettet, so liegt man. Eine harte Realität. So ist diese Mahnung der Heiligen Schrift definitiv nicht gedacht, sondern dass die Frauen Männer haben, die auf sie achten, die für sie sorgen, sie ernähren samt den Kindern, die eben echte fürsorgliche Familienväter sind. Der Karrieretyp, auch der fromme Karrieretyp, ist das in der Regel nicht. Es geht also nicht darum, das ist auch für die Männer ganz wichtig, es geht nicht darum, möglichst viel Geld zu verdienen, der Familie ein möglichst großes Haus zu bauen, möglichst teure Urlaube zu ermöglichen. Es geht darum, dass der Mann in echter Fürsorge für seine Familie da ist. Es wird Zeiten geben, Zeiten der Krankheit oder auch einer unvermeidlichen beruflichen Arbeitsüberlastung, wo die Frau hier punktuell auch in die Aufgaben des Mannes mit einspringen muss. Aber das sollte eben nicht der Normalfall sein. Es gibt immer viele Ausnahmen. Es ist immer nur wichtig, dass wir die Ausnahmen als Ausnahmen sehen und sie nicht zur Regel machen. Das Problem, diese göttliche Ordnung als Segen und nicht als Abwertung der Frau zu erkennen, liegt darin begründet, dass wir im Zwischenmenschlichen Über- und Unterordnung immer mit mehr oder weniger Wert verbinden. Das ist uns einfach in Fleisch und Blut gelegt, so ist die gesellschaftliche Denke. Wer oben sitzt, der verdient mehr, hat mehr Macht und Einfluss, der ist seiner Stellung nach mehr wert. Ist unser Problem. Im Reich Gottes aber sind die Maßstäbe auf den Kopf gestellt und Jesus sagt, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer aller Diener. Nun ist die spannende Frage, liebe Geschwister, warum sagt Gott durch sein Wort der Frau das eine, ordnet euch euren Männern unter und den Männern das andere, liebt eure Frauen. In der Regel mahnt Gottes Wort ja da, wo Bedarf zur Mahnung besteht. Heißt das, dass Frauen ihrer Natur nach nicht in jedem Einzelfall und ausnahmslos, aber in so einem grundsätzlichen Weise ein dominanteres Wesen haben als Männer? Ich weiß, jetzt begebe ich mich auf ganz dünnes Eis. Aber liebe Geschwister, wenn ich an politische Entwicklungen der vergangenen Jahre denke, man muss gar nicht weit zurückdenken, und da nenne ich jetzt durchaus mal Namen, Merkel, Wagenknecht, Weidel, ganz aktuell so aus unserem Land, scheint mir dieser Gedanke nicht völlig abwegig zu sein. Ist ohne Zweifel ein ketzerischer Gedanke. Aber wenn ich auch mal über unsere Kultur hinausdenke, wir waren ja 2014 in Jerusalem, und wenn ich an die Marktstände im muslimischen Viertel in Jerusalem denke, die ja eigentlich die typisch männerdominierte Gesellschaft ist, die Marktstände im Jerusalemer muslimischen Viertel haben was anderes widergespiegelt. Da war überhaupt nicht der geringste Zweifel, wer zumindest am Markt stand, die Hosen an und das Zepter in der Hand hatte. Das waren definitiv nicht die Männer. Kann sein, dass deshalb gerade dort, wo fast nur Frauen zusammenarbeiten, auch ein ständiger Kampf um die Hackordnung ist. Ich habe das von ganz vielen beruflichen und sonstigen Arbeitsfeldern gehört, wo in einem Arbeitsteam fast nur Frauen sind. Da geht es zu wie auf dem Hühnerhof. Ja, ist irgendwie so. Kulturell bedingt standen zwar meist männliche Herrscher den Völkern vor, aber viele durften dabei vor allem den Willen ihrer Frauen ausgeführt haben. Mir sind auch aus christlichen Gemeinden etliche Fälle bekannt, wo regelmäßig leitende Männer in der nächsten Kirchengemeinderat- oder Brüderratssitzung versucht haben, Beschlüsse der letzten Sitzung wieder zu kippen, weil der Frau zu Hause der Beschluss nicht gepasst hat. Da wusste man oft ganz genau, wer dahinter steckt. Und manche Gemeinde, durfte kein Geheimnis sein, leitet nicht der Pastor, sondern seine Frau. Und wir sehen, dass das Wort, der Mann, er ist der Kopf, nach ihm muss alles gehen, die Frau, sie ist der Hals, sie weiß den Kopf zu drehen, so weit von der Wirklichkeit gar nicht immer entfernt sein muss. Die Frau hat ihre spezifisch weiblichen Fähigkeiten und Gaben, mit denen sie durchaus den Mann nach ihrer Pfeife tanzen lassen kann. Und Adolf Schlatter, und der ist ja schon eine Weile tot, als wir sehen, die Zeiten haben sich gar nicht so grundsätzlich geändert, die Menschen auch nicht, hat einige sehr interessante Sätze dazu gesagt. Durch ihre Verbundenheit mit Gott wird sie, die Frau, nicht dazu angeleitet, sich vorzudrängen und den Mann an sich zu ketten. Jetzt ein spannender Halbsatz. mit der Macht, die ihr durch die Natur über den Mann verliehen ist. Spannend. Aldo Schlatter sagt, die Natur verleiht der Frau Macht über den Mann. Und der Herr greift hier ein mit seiner Weisung und sagt, liebe Frau, du sollst aber nicht über den Mann herrschen, ordne dich unter. Tu nicht, was die Natur dir in die Wege gelegt hat, sondern beuge dich demütig. Adolf Schlatter weiter, beim Mann dringt seine Mahnung auf die Liebe. Jetzt kommen wir zu den Männern. Er urteilt, nämlich der Herr, der Frau werde es leichter, die Liebe zu bewahren, als dem Mann. Deshalb mahnt Gottes Wort den Mann. Ihr Männer, ganz spannend, gell? Auch immer wichtig bei diesem Thema. Der Herr sagt, der Frau ordne dich unter. Er sagt dem Mann, nirgends herrsche über deine Frau. Ja, viele Männer lesen das raus, ist aber nicht gesagt. Also der Frau sagt, der ordne dich unter und dem Mann sagt, der liebe deine Frau. Ihr Männer, liebt eure Frauen, seid nicht bitter gegen sie. Frauen sind gefühlsbetonter, Männer sind sachlicher. Da kann die Liebe, zumindest das hinreichende zum Ausdruck bringender Liebe, auch auf der Strecke bleiben. Fragt beispielsweise der Seelsorger den Ehemann, haben Sie Ihrer Frau noch nie gesagt, dass Sie sie lieben? Doch, natürlich, sagt der Mann, als ich sie gefragt habe, ob sie meine Frau werden will. Ja, und seither, fragt der Seelsorger nach, seither hat sich nichts geändert. Ganz nüchterne, sachliche Männerlogik. Es gibt keine Beziehung, in der Beziehung keine Statusänderung bekannt zu geben, also wozu überflüssige Worte machen. Ein Problem von uns Männern, ja, manchmal zu wortkarg zu sein. Also die Autorität des Mannes kommt aus der Liebe und Fürsorge, mit der er für seine Frau und für die Familie da ist. Zitiere nochmal Werner de Boer, sagt dazu, die Lateiner haben es in ihrer Sprache schon fein ausgedrückt. Autorität hat nur ein Autor, einer, der zu schaffen, zu geben vermag. Autor heißt ja wirklich der Schöpfer, Urheber, Förderer, Veranlasser. Wer nur fordert, hat keine Autorität. Auch herrschen wollen gibt noch lange keine Autorität, sollten sich auch manche Damen und Herren in politischer Verantwortung hinter die Ohren schreiben. Autorität kann man nicht einfordern. Wer Autorität einfordert, stellt damit schon unter Beweis, dass er keine Autorität hat. Zumindest im Moment nicht, sonst müsste er sie nicht einfordern. Autorität hat man oder man hat sie nicht. Man muss hier auch Autorität und Macht deutlich voneinander unterscheiden. Mancher hat vielleicht Macht, aber keine Autorität. Weil die Menschen, über die er Macht hat, ihm nicht vertrauen. Er kann dann seinen Willen zwar mit Gewalt gegebenenfalls durchsetzen und anderen aufzwingen, wie wir es auch immer wieder erleben. Wo Autorität da ist, da folgen die Menschen gerne und freiwillig, weil Autorität auf Vertrauen basiert. Wer gibt, schafft, sich einsetzt, hilft, fördert, dem wächst die Autorität durch sein Schaffen ganz von selber zu. Das merkt man zum Teil in Gemeinden, das merkt man in Unternehmen. Da muss der, der offiziell der Chef ist in einer Abteilung oder irgendwo, unter Umständen gar nicht der sein, der die Autorität hat. Die Mitarbeiter im Team wissen ganz genau, wer kompetent ist und so weiter. Und er hat dann auch die Autorität. Autorität kann durch mangelnde Liebe und Fürsorge auch wieder verloren gehen. Deshalb mahnt Gottes Wort weiter, seid nicht bitter gegen sie. Paulus denkt vielleicht an schwierige Eheverhältnisse, vielleicht denkt er an die manchmal herbe Art von uns Männern. Und deshalb nicht bitter, scharf, verletzend sollen wir zu unseren Frauen sein, sondern liebevoll und fürsorglich. Und dann wendet sich Gottes Wort den Kindern zu. Vers 20, ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Sehr schön hat Adolf Schlatter hierzu gesagt, es liegt Paulus, und damit natürlich zugleich dem Herrn, denn Paulus sagt das Herrn Wort, daran, dass die Familie ihre Verbundenheit und Kraft behält. Und liebe Geschwister, der Satz ist so wichtig, dass ich ihn nochmal wiederhole. Es geht darum, dass die Familie ihre Verbundenheit und Kraft behält. Das ist Gottes guter Wille für uns. Und solche Familien brauchen wir heute nötiger denn je. Und dazu gehört der Gehorsam der Kinder. Und deshalb ist übrigens ja auch der Angriff des Bösen, der Angriff der Tyrannen, immer ein Angriff auf die Familien, auf familiäre und gesellschaftliche Strukturen, das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern zu zerstören. Tyrannen mögen keine Verbundenheit und Kraft in den Familien und auch nicht innerhalb der Gesellschaft sonst. Denn solche Verbundenheit und Kraft gibt Unabhängigkeit und Selbstständigkeit gegenüber dem Einfluss von Tyrannen. Wo der Mensch sich eingebunden weiß in eine gesunde und starke Familie, in eine gesunde und starke Kollegenschaft am Arbeitsplatz, wo zum Beispiel auch Kollegen zusammenstehen gegenüber auch einem Vorgesetzten, wenn es mal sein muss. Deshalb mögen auch die Vorgesetzten nicht unbedingt eine starke Gemeinschaft unter den Kollegen. Das ist denen gar nicht immer so ganz recht. Wo es eine starke Verbundenheit gibt zwischen den Nachbarn, auch am Ort, da gibt es Unabhängigkeit. Tyrannen aber wollen abhängige Menschen, isolierte Individuen, die ihnen nichts entgegenzusetzen haben, die ihnen völlig hilflos ausgeliefert sind. Und deshalb ist das Prinzip der Tyrannen teile und herrsche. Wir haben es vor 2 Jahren in unserer Gemeinde selber auf dramatische Weise erlebt. Das Prinzip ist in der christlichen Gemeinde das gleiche wie in der Welt. Ein Möchtegern-Tyrann, der die Gemeinde gespalten hat, um über einen Teil davon zu herrschen. Und die beiden gespaltenen Teile, es ist fast genau 2 Jahre her, in einer Gemeindeversammlung, wer dabei war, wird sie wahrscheinlich sein Leben lang nicht vergessen, in Aggression, Feindseligkeit bis hin zum Hass aufeinander gehetzt hat. Ganz klare Prinzip von Möchtegern-Tyrannen, teilen, spalten, herrschen. Uneinigkeit streuen, Leute gegeneinander aufwiegeln. In der Welt sehen wir das auch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr deutlich und extrem. Und seid da auch bitte vorsichtig im Umgang mit Medien, auch mit den alternativen Medien. Es werden jede Menge Themen und Probleme quasi aus dem Nichts heraus konstruiert, erfunden, aufgeblasen zu riesigen Dingen, um die Gesellschaft immer mehr zu spalten und gegeneinander aufzuhetzen. Und wir wissen doch bei kaum irgendeinem Konflikt in der Welt noch, was wirklich dahinter steckt. Was Fakt ist und was nur Schau und plumpe dreiste Lüge ist. Und Bildern könnt ihr heute weniger denn je glauben. Nicht nur, was vielfach nachgewiesen ist, dass in Medien, Fernsehen und so weiter irgendwelche Bilder verwendet werden, angeblich zu gerade gestern geschehenen Ereignissen, die in Wirklichkeit 15, 20 Jahre alt sind, was ganz anderes darstellen. Aber die wissen über die Macht des Bildes Bescheid. Und wir wissen, dass heute Bilder jedweder Art durch KI künstlich täuschend echt erzeugt werden können. Also man kann gar nicht mehr vorsichtig genug sein. Und ein ganz wichtiges Problem ist dabei ein Versuch des Bösen teilen und herrschen. Zersplittern, zerspalten. Und da, wo man Leute wegen der Zuwanderung nicht gegeneinander aufwiegeln konnte, kann man es vielleicht mit Corona probieren oder mit der Israel- oder mit der Ukraine-Frage oder beim Klima. Und überall wird Feindseligkeit und Aggression gestreut. Man kann ja über keines dieser Themen mehr vernünftig und ruhig und sachlich reden. Es gibt nur noch Parteiung. Du bist entweder dafür oder dagegen. Und wenn du anderer Meinung bist, bist du ein Feind auf der Seite des Bösen. Da müssen wir uns raushalten, wirklich unsere Meinung bilden, aber wogenglättend, beruhigend, nicht weiter spaltend und Streit verursachend. Es geht um Verbundenheit und Kraft in Familie und Gesellschaft. Wie zeitlos gültig Gottes Wort ist, sehen wir dann auch gerade beim Thema Erziehung. Was wurde in den letzten Jahrzehnten an Ratschlägen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, wissenschaftlich selbstverständlich in Anführungszeichen, den Eltern alles vorgegaukelt, was sie zu tun und was sie gefälligst zu lassen haben? Als größter Unsinn sei nur die sogenannte anti-autoritäre Erziehung genannt, die eigentlich nur ein einziges Ziel hatte, das war aber von Anfang an klar. Viele Dinge müsste der logische, gesunde Menschenverstand gleich durchschauen. Es geht darum, Kinder gegen die Eltern aufzuwiegeln und Erziehung im Grunde genommen unmöglich zu machen. Und ich sehe es auch heute der jungen Generation, liebe Geschwister, auch ein Thema für unsere Gebete. Man hat auf so vielen Ebenen den werdenden Eltern so viel Unsinn beigebracht, was sie in der Erziehung alles zu tun und zu beachten und sich um die Kinder zu kümmern haben, dass immer weniger Eltern, Menschen überhaupt noch Mut zum Kind haben. Mütter, die den ganzen Tag von morgen zum Aufstehen bis abends der Mann von der Arbeit nach Hause kommt, zu nichts kommen, als ein einziges Kind rund um die Uhr zu betütteln. Und wenn der Mann nach Hause kommt, noch nicht mal sich selber duschen konnten, geschweige denn beim Einkaufen oder vielleicht gar beim Kochen waren. Realität, tausendfache, zigtausendfache Realität. Der Mensch unserer Generation, der langt sich an den Kopf und fragt sich ja, wie geht das denn? Früher sind 5, 6, 7, 8 Kinder nebenher mit aufgewachsen. Und die Mutter war im Garten, auf dem Feld mit, im Beruf schon irgendwo unterwegs, ging alles. Aber man hat auf subtilste Weise so absurde Vorstellungen gestreut. Auch da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir uns an Gottes Wort halten. Kinder sind gehorsam, schlicht, klare Mahnungen, Anweisungen. Seit einiger Zeit kommt die moderne Psychologie und Pädagogik zumindest ansatzweise wieder auf den biblischen Weg mit der Erkenntnis, Kinder brauchen Grenzen. Kinder sind mit einem grenzenlosen Leben total überfordert. Und selbst Jesus sah es nicht unter seiner Würde an, dem himmlischen Vater gehorsam zu sein und hat seinem Vater wohlgefällig gehandelt. Natürlich, das ist ganz wichtig, Kindern diese Grenzen in Liebe aufzuzeigen. Das ist die nächste Mahnung, Vers 21. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Warum sind eigentlich hier die Väter angesprochen und nicht die Mütter? Weil der Mann das Oberhaupt der Familie ist. Er trägt auch in der Erziehung die Letztverantwortung. Von Gott ist es keineswegs so vorgesehen, dass die Männer außerhalb der Familie in Beruf, Karriere, Geld verdienen oder auch in christlichen Gemeinden ihre Selbstverwirklichung und Anerkennung suchen. Ihre erste Aufgabe weist die Männer in Liebe zu ihrer Frau und als Väter zu ihren Kindern. Und auch hier kommt der Liebe Entscheidendes zu. Wo hart und lieblos erzogen wird, da können Kinder scheu werden. Der biblische Begriff heißt wörtlich eigentlich mutlos. Durch harte, verständnislose Erziehung können gerade feinfühligere Kinder Lebensmut und Standfestigkeit verlieren, anstatt sie zu gewinnen. Überhaupt wird übertriebene Härte die Kinder eher weg und aus dem Haus treiben mit teils fatalen Folgen. Ich habe mich oft gefragt, wie viele Ehen wurden gerade auch von Frauen, aber nicht nur von Frauen, aber sicher oft von Frauen vorzeitig geschlossen und das zum Teil mit einem völlig falschen Mann, einfach deshalb, weil sie aus einem harten Haus raus wollten. Und dann kommt zum Schluss nochmal ein ganz schwieriges Wort, das letzte rote Tuch für heute, Vers 22 bis 25. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren leiblichen Herren, nicht mit Dienst vor Augen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Kommt sofort der Vorwurf, die Bibel befürwortet Sklaverei. Auch so ein Unsinn, der immer wieder behauptet wird, ganz falsch. Nein, die Bibel befürwortet definitiv nicht die Sklaverei, aber der christliche Glaube hebt über die jeweiligen irdischen Verhältnisse hinaus. Das sehen wir gerade auch im Blick auf die staatliche Ordnung und deshalb konnten sich Christen in die jeweilige staatliche Ordnung und Gegebenheit einfügen und waren alle immer relativ gute Staatsbürger, sowohl in der römischen Diktatur eines Kaisers Caligula oder Nero, wie auch in einer Demokratie. Um den Stand der Sklaven geistlich ins rechte Lot zu rücken, holt Paulus hier einige Verse weit aus und macht deutlich, ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Also den Blick fürs Wesentliche schärfen. Der Sklave steht natürlich in der Gefahr, nur immer den Blick auf den Herrn zu richten, seinen leiblichen, physischen, irdischen Herrn. Und Paulus sagt, du musst weitergucken. In Wirklichkeit, in dem, was du tust, dienst du nicht nur deinem leiblichen Herrn, du dienst vor allem deinem Herrn im Himmel.
Vor ihm muss dein Tun Bestand haben. Und auch das Tun der Sklaven ist in Gottes Augen keinen Deut weniger wert als das Tun ihrer Herren. Die Verse 23 bis 25 stellen damit gerade auch den Sklaven in die volle persönliche Verantwortung im Herrn. Er ist eben kein willenloses Objekt sachlicher Besitz seines Herrn, sondern ohne Ansehen der Person ein gleichwertiges Gegenüber vor Gott. Und für sein Tun genauso verantwortlich vor Gott wie sein Herr auch. Und eines Tages im Gericht Gottes werden alle Unterschiede bedeutungslos sein. Da zählt nur noch, hat der Herr oder der Sklave zu Jesus gehört? Hat der Herr oder der Sklave vor Gott recht gehandelt und empfängt Lohn oder eben Strafe? Und dann wendet sich Gottes Wort zum Schluss den Herren zu, ihr Herren, Kapitel 4, Vers 1, was recht und billig ist, das erweist den Knechten und wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Mit diesem Gedanken stellt Paulus dann auch die Herren in die Verantwortung vor Gott und vor sein Angesicht. Bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das sollten alle bedenken, die auch heute in dieser Welt Macht haben, Herren sind oder sich für Herren halten. Sie haben einen Herrn über sich, vor dem sie eines Tages Rechenschaft ablegen müssen für ihr Tun. Ob sie an diesen Herrn glauben oder nicht, an seinem Richterthron wird keiner von ihnen sich vorbeimogeln können. Bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Das schließt die Mahnung mit ein und haltet euch ständig im Umgang mit euren Sklaven vor Augen. Vor diesem Herrn im Himmel werdet ihr eines Tages Rechenschaft ablegen müssen für alles, wie ihr mit euren Sklaven umgeht. Und für die Politiker gilt natürlich, sie werden eines Tages Rechenschaft ablegen müssen für alles, wie sie mit dem ihm an ihnen anvertrauten Volk und Menschen umgehen. Was recht und billig ist, hat auch Luther so übersetzt, ist allerdings sehr fast schon beliebig übersetzt. Denn was ist für einen Sklaven recht und billig? Soweit ich im Internet recherchiert habe, waren die Sklaven im Römischen Reich zur Zeit des Paulus rechtlos. Sie waren Eigentum ihres Herrn und wurden rechtlich nicht als Person, sondern als Sache behandelt. Der Herr hatte das Entscheidungsrecht über Leben und Tod des Sklaven. Wer einen Sklaven misshandelte oder tötete, der ihm nicht gehörte, konnte wegen Sachbeschädigung angeklagt werden. Auf diesem Hintergrund ist die Übersetzung recht und billig eher nichtssagend. Tatsächlich sind die Begriffe recht und billig keine Adjektive, wie in den Übersetzungen in der Regel, sondern Hauptworte. Das Gerechte und die Gleichheit, Gleichmäßigkeit. Wir müssen ja vor Augen halten, was Paulus schreibt, das schreibt er nicht irgendwelchen Sklaven und irgendwelchen Herren, sondern er schreibt es an die heiligen und geliebten und gläubigen Brüder in Christus zu Kolossä. Sind nach Kapitel 1, Vers 2 die Adressaten. Paulus schreibt also an sie auch nicht auf der Grundlage weltlichen Rechts oder damals üblicher gesellschaftlicher Sitte, er schreibt an sie auf der Grundlage göttlicher Ordnung. Was recht und billig ist, bemisst sich damit nicht an dem, was man damals im Umgang mit Sklaven eben für recht und billig hielt. Es bemisst sich an der göttlichen Gerechtigkeit und an der Gleichheit aller Menschen, von Gott geschaffen zu seinem Ebenbild. Wie gesagt, eigentlich sind es Hauptworte, gerecht und das Gerechte und die Gleichheit. Gleichheit, Gleichwertigkeit aller Menschen ist aber eben nicht von ihrem gesellschaftlichen Stand abhängig. Auch wenn der eine im Stand des Herrn, der andere als Sklave ist, beide vor Gott als Menschen gleich. Und ich bin überzeugt, dass Paulus genau auf dieser Ebene redet und die Herren mahnt, behandelt als christliche Herren eure Sklaven so, wie es Gottes Gerechtigkeit entspricht. Und wie er gemäß seiner Gerechtigkeit auch mit euch umgeht. und behandelt sie als solche, die sich zwar in einem anderen Stand befinden, als Menschen und erst recht als Kinder Gottes, euch aber gleich und gleichwertig sind. Das ist ja nach Gesellschaftsordnung durchaus kein naheliegender Gedanke. Bestimmte Gesellschaftsschichten halten sich ja für sehr viel besser und wertvoller. Haben wir heute wieder mit diesem Problem zu kämpfen, will ich nicht weiter darauf eingehen. Niet, sagt die Bibel, alle sind gleich, gleichwertig vor Gott. Halte sich niemand für was Besseres. Wir sehen, wie Paulus äußerlich die rechtlichen und gesellschaftlichen Ordnungen achtet und akzeptiert, aber keinen Zweifel daran lässt, dass Christen diese Ordnungen und diesen gesellschaftlichen Rahmen ganz im Geist Jesu zu füllen und zu leben haben. Das ist genauso wichtig heute, wo Aktiengesellschaften häufig an die Stelle von Familienbetrieben getreten sind, wo der Chef seine Angestellten meist nicht mehr persönlich kennt, noch viel weniger ihre persönlichen und familiären Nöte, sondern wo Menschen ebenso als Produktionskapital betrachtet und behandelt werden, wie die Maschinen und Roboter neben ihnen. Wenn ich es richtig wahrnehme, ein zunehmender Trend unserer Zeit, gerade im Zeichen der Großkonzerne, Aktiengesellschaften etc. Von Leiharbeiten, anderer Formen der Sklaverei will ich gar nicht erst reden. Wir haben heute gerade wahrlich keinen Grund, die Nase zu rümpfen über die damaligen Verhältnisse. Es durfte vielen Sklaven im Römischen Reich besser gegangen und sie durften mit mehr menschlichem Anstand und Respekt behandelt worden sein als manche heutigen Arbeitssklaven. Und wenn ich dann höre, wie ein deutscher Politiker tönt, die Deutschen müssten noch mehr arbeiten, da sehen wir die deutliche Neigung mancher Politiker, uns immer mehr zu Arbeitssklaven zu machen, damit sie mehr Geld zum Verschleudern haben. Demgegenüber mahnt uns Gottes Wort, dass wir uns in Ehe, Familie und Gesellschaft wertschätzend und uns gegenseitig anerkennend und unterstützend zur Seite stehen. Und liebe Geschwister, wo das geschieht, da stehen Ehen, Familien, Gemeinden, aber auch ganze Gesellschaften und Staatswesen unter dem überströmenden Segen Gottes. Und darum wollen wir auch in diesen Tagen bitten und unseren Teil dazu beitragen. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Ja, treuer Heiland, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort auch so ganz realitätsnahe Mahnungen und Weisungen mit auf den Weg gibst. Du weißt, was in unserem Herzen, was in unserer Natur fehlt, und durch deine Mahnungen und Weisungen willst du diesen Mangel ausgleichen und uns aufzeigen, worauf wir zu achten haben, dass wir ein Leben haben, das unserer Bestimmung, die wir von dir bekommen haben, entspricht, dass wir dementsprechend, was du dir für unsere Ehen, für unsere Familien, für unsere Aufgaben in den Familien, auch unseren Kindern gegenüber geraten und geboten ist, auch unseren Positionen in der Gesellschaft, im Beruf, Herr, und dass du uns alle miteinander immer wieder in die Verantwortung vor dir stellst und uns deutlich machst, es ist keineswegs so, dass wir hier auf dieser Welt einfach tun und lassen könnten, was wir wollen, ganz egal, wie für groß, stark und mächtig und einflussreich wir uns halten, sondern dass du uns Menschen immer deutlich machst, es ist einer über uns, der sehr viel unvorstellbar gewaltiger über uns thront und herrscht, als wir uns das denken können. Und dass wir alle miteinander vor diesem, vor dir, dem lebendigen Gott und Vater, Rechenschaft ablegen müssen. Für jedes Wort, für jeden Gedanken, für jede Tat. Ob sie dein Wohlgefallen findet oder nicht. Es ist wunderbarer, dass wir uns damit nicht den Himmel verdienen müssen. Denn den hast du uns durch das Blut Jesu am Kreuz schon erworben und der ist uns umsonst angeboten. Aber dass wir durch ein entsprechendes Verhalten dann eben auch zu erkennen geben, dass wir in der lebendigen Gemeinschaft mit dir leben, durch deinen Heiligen Geist geleitet sind, von deiner göttlichen Liebe erfüllt sind und geprägt und dieses Licht deiner göttlichen Liebe auch aus uns hinaus strahlt und leuchtet. Und darum wollen wir dich auch für unsere Gemeinde bitten, Herr, dass sie durch alle Anfechtungen, Anfeindungen hindurch bewahrt bleibt, wie wir es bis auf den heutigen Tag erfahren haben, auch in künftigen und gegenwärtigen Anfechtungen und Bedrohungen du sie weiter bewahrst, wofür wir auch dein Wort und deine Verheißung haben. Und dass wir als ein Licht in dieser Welt am Leuchten bleiben, Herr, zum Trost, zur Ermutigung, zum Segen für viele Menschen. Und da wollen wir dich auch bitten, dass du dazu alles Böse, alles Falsche, alles Unwahrhaftige aus der Gemeinde fernhältst, wo es sich eingeschlichen haben sollte, entfernst und wirklich die Gemeinde reinigst, heiligst, wachsen lässt, innerlich und äußerlich durch deinen Geist, zu deinem Wohlgefallen und zu deiner Ehre. Wir wollen dich auch für unser Volk und Vaterland bitten, Herr, für alle, die da in Verantwortung stehen, in politischer Verantwortung, vor den Gerichten oder wo auch sonst überall, dass sie alle das auch miteinander bedenken, dass sie einen Herrn über sich haben und zum Wohl der ihnen anvertrauten Menschen, zum Wohl des Volkes handeln, regieren, entscheiden. Dir sei Lob und Dank. Und wir beten auch für unsere Geschwister zu Hause, für alle Kranken, Niedergeschlagenen, Betrübten. Und du weißt, wie viele Dinge uns allen heute in diesen Tagen manche Not bereiten, auf unseren Gefühlen auch oft lasten, dass du uns stärkst und tröstest mit dem Blick auf dich. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.